Es ist Anfang Juli 2050 und mörderheiß. Mira war gerade im Westbahnpark schwimmen. Das ist ein 7 Hektar großer Naherholungsraum im 15. Wiener Bezirk, beginnend an der einst stark befahrenen Felberstraße. Dort, wo um 2020 herum nicht mehr genutzte Teile des Westbahnhofareals brachlagen. Das Büro für lustige Angelegenheiten, kurz BLA, plante diesen Park schon damals im Detail, als baumreiche Schneise, durch die vom Wienerwald her kühle Luft einfallen kann. Wie durch ein Wunder gelang es, den Verkauf der profitträchtigen Flächen an Immobilienentwickler durch Überzeugungsarbeitseinsatztrupps zu vermeiden. Dann waren noch ein paar Jahrzehnte angewandter Sachzwang-Erweichungspsychologie nötig. Im September 2049 ist der Westbahnpark dann eröffnet worden. Mira bekommt heute eine Privatführung vom harten Kern der BLA-Gruppe. Die Architektin Caroline Seywald lenkt Miras Blick auf die erste Attraktion.
Sie sehen hier den heurigen Pavillon. Das ist von der Marianne Mbambe. Das ist eine Wiener Architektin mit nigerianischen Wurzeln. Die hat heuer den Wettbewerb gewonnen. Der wird jedes Jahr international ausgeschrieben und da wird wirklich jedes Jahr ein spannender Pavillon errichtet.
Die Landschaftsarchitektin Lili Litschka macht Mira auf einen Passanten aufmerksam, der einen Korb voll frisch geernteter Artischocken und Melanzane vorbeiträgt.
Der kommt von dem Markt am Zug. Wir haben hier die Gemeinden an dieser lokalen Bahnstrecke Schrabatz, Ollersbach, Neukirchstetten, Mechters, Hinterholz, Reichgrüben und so weiter. Die liefern direkt hier im Zug ihre Waren her, täglich.
Zum Beispiel unglaublich süße Melonen aus Hütteldorf.
Der Landschaftsarchitekt Hannes Gröblacher schwört auch auf die Orangen aus Krems.
Und im Anschluss gibt es eben das längste Schwimmbecken, nämlich 1,2 Kilometer lang bis zur Achse Schönbrunn.
Also mit Hilfe von Exoskeletten zum Beispiel können ja auch ältere Menschen, also bis in die 80er, locker noch sehr aktiv Sport betreiben.
Wir sind ja an der Hangkante zum Wiental hinunter, die diesen Ausblick auch ermöglicht in die Weite, in die Ferne.
Da drüben bei diesen alten Schloten, auch das Gebäude wurde wieder genutzt. Und zwar befindet sich jetzt dort ein Museum der Visionen. Das Programm wird grundsätzlich eigentlich von Kindern gemacht und von Jugendlichen. Das ist sehr beliebt, weil einfach dadurch neue Ideen in die Stadt gebracht werden und international auch bespielt wird.
Wenn Sie da jetzt rechts hinaufschauen, da sehen Sie ein paar Bergziegen. Das sind, ja, das wird getestet, die Hangbegrünung dadurch Bergziegen zu beweiden.
Gleich anschließend an die Bergziegen sehen Sie noch ein Relikt aus der Stadtplanung um 2020. Das hat sich wirklich radikal geändert. Also Architekten, Städtebauer, aber auch die Wiener Stadtregierung und sogar eben auch die Bauträger haben sich zusammengeschlossen und entschlossen, diese Gewinnmaximierung der Grundstücke aufzuheben und mehr wieder sozial verträglichen Städtebau zu machen. Und hier sehen Sie eben noch, wie dicht man damals gebaut hat. Man kann wirklich von einem Balkon fast auf den anderen steigen. Und das ist so ein Mahnmal, das noch erinnert an diese Zeit.
Und wie bringt man trotzdem die immer noch wachsende Wiener Bevölkerung durch Zuzug, wie bringt man die trotzdem unter Anführungszeichen? Es war ja damals in den 20er Jahren immer von Nachverdichtung die Rede und das hat dann eben so ausgeschaut, wie auf diesem Mahnmal.
Ich muss sagen, es gibt, wo man es gut sieht, ist eigentlich bei der Korrektur eines schweren Baufehlers aus den 2000er Jahren. Neben dem Westbahnhof auf beiden Seiten, dort sind zwei Blocks entstanden, die auf der einen Seite Hotel und im Untergeschoss also Handel hatten, sprich eigentlich ein Shoppingcenter. Das ist ein öffentlich nutzbarer Raum geworden. Und da, was jetzt noch näher bei uns zu sehen ist, das ist jetzt ein sozialer Wohnbau, nämlich dort, wo er wirklich hingehört, an die zentrale Stelle, anstelle des Parkhauses. Dort stand ein Parkhaus, das über Jahre sakrosankt war. Und durch diese Erneuerung wurde es dann möglich, dass man eben der Stadt dem Parkhaus einfach einen Wohnbau hinstellt.
In Wien ist es heute 2050 gelungen, das Grundrecht auf Wohnen, das gute Wohnen für alle, ein Stück weit umzusetzen. Der meiste Wohnraum der Stadt ist den Immobilienmärkten entzogen und wird von den darin Wohnenden teils selbst verwaltet, teils sogar selbst errichtet. Allerdings in Kooperation und mit Förderung der öffentlichen Hand. Das ist gar keine Utopie, sondern ein erprobtes Modell aus dem frühen 21. Jahrhundert, entwickelt durch Netzwerke wie das deutsche Mietshäuser-Syndikat. Mira ist in ihrer historischen Tiefenbohrung Unforget 2020 ein gutes Stück weitergekommen. Das Projekt handelt von damaligen großen und kleinen Utopien, die in Summe nach einem fundamentalen Systemwandel riefen. In den 2030er Jahren kam es auch im EU-Raum zu einigen regional dahinschwelenden Kriegsereignissen, wie seinerzeit etwa in der Ostukraine. Ehemals geflüchtete Menschen aus Ex-Jugoslawien, wie der Philosoph Boris Buden und die Journalistin Ivana Martinovic, hatten vor derlei frühzeitig gewarnt. Der Musiker Willi Resetaritz ebenfalls.
Wenn wir hochrechnen, wie jetzt, heute, die politische Stimmung gegenüber Flüchtlingen in Europa ist, würde das wohl bedeuten Krieg. Irgendwann innerhalb der nächsten 30 Jahre. Und das würde ich aber nicht gern haben. Dass sozusagen das so grauslich ist, der Krieg, das haben alle, das haben viele Leute vergessen.
Ich bin der Kontingenz der Geschichte bewusst, das habe ich mal erlebt. Es gibt Veränderungen, die man nicht mehr wieder gut machen kann. Etwas wird kaputt, kaputt für immer.
Es ist keiner davon gefeit, dass in einem durch Hetze der richtige Knopf gedrückt wird, weil durch Hetze und rechte Politik ist ein Krieg in dem Land ausgebrochen, wo ich herkomme.
Mira war in den 2020ern und 30ern Zeugin jenes massiven Anstiegs des Meeres an Demütigung, Ausbeutung, Erbarmungslosigkeit, kollektiven Kränkungen und Traumata, die die Weltgesellschaft wieder generationenlang beschäftigen werden. Sie seufzt im Schweiß ihres Angesichts, auch weil es noch heißer wird. Im OnWave-Generalarchiv zapft sie die Jahresringe 2019 und 2020 an und entnimmt holographierte Gesprächsausschnitte. Sie möchte diese Visionen der Vergangenheit in eine Zukunft projizieren, in der sich, mit etwas Glück, Unverbundenes verbinden wird. Dazu steht ihr ein von Künstlern entwickeltes 4D-Simulationstool zur Verfügung, das in einen noch ungeborenen, unverfestigten Raum blicken lässt. Mira steuert auf das offen langkettige Themenmolekül Partizipative Demokratie 6.0 zu. Verknüpft werden Interviewpartikel des Autors Ilya Trojanow, des Architekten Gernot Mittersteiner, der Musiker Willi Resetaritz und Marino Formenti. Geboren wurde die partizipative Polis aus der altneuen Macht des Grätzels.
Es ist schon die Frage, ob die Menschen sich dafür entscheiden, also stärker auf kleiner Community-Basis zu leben. Es ist schon so, dass die Menschen weniger und weniger dieses Miteinander spüren und deswegen auch weniger Kontrolle und auch sich weniger wohlfühlen. Als Zusatzmodell vielleicht nicht. Das könnte etwas sein, wo man sagt, okay, es gibt zumindest zwei Ebenen. Eine große Ebene, planetarische Ebene, und aber eine viel stärkere Bezirksebene, Community-Ebene, das fände ich utopisch.
Natürlich heißt das, dass ich für demokratische Prozesse die kleinen Gruppen nur loben und preisen kann, weil das gut funktioniert.
Ein konkretes Beispiel, David van Reebrock, Belgier, hat ja ein sehr interessantes Buch geschrieben, bei dem er sagt, es spricht sehr dafür, und das hat er schon bei den alten Griechen entdeckt, dass es irgendwelche Foren, Gruppen, Entscheidungsgremien gibt, bei denen nach dem Losverfahren die beteiligten Bürgerinnen und Bürger ausgewählt werden. Und das Beispiel Irland ist folgendermaßen. Irland hat als sehr katholisches Land mit einer überraschend klaren Mehrheit für die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt. Und der Grund war, dass ein Gremium von ungefähr 100 Leuten, bei denen 2/3 per Losverfahren aus der Bevölkerung ausgewählt waren, die haben monatelang das diskutiert. Und was immer diskutiert wurde, wurde medial auch begleitet. Das heißt, es gab auch das Gefühl für die gesamte Öffentlichkeit, dass es so etwas wie eine gesamtgesellschaftliche Teilhabe gibt.
In einer Stadt ist Partizipation eine fast nicht akzeptierte Quelle für Integration. Also wenn man wir Partizipation an solchen Prozessen teilnehmen als Teilnehmer, dann sehen wir einfach, dass da nur eine bestimmte Gesellschaftsschicht vorhanden ist. Und das ist ein riesiges Problem. und es ist Aufgabe der Einlader bei solchen Prozessen, also möglichst alle Gesellschaftsschichten anzusprechen. Wird immer wieder vergessen. Das ist auch nicht leicht. Wir haben das in einem Prozess auf der Otterkringer Straße gemacht. Die Einladung ist durchaus anstrengend, weil man mit verschiedensten Kulturen zusammenkommt und fast alle Kulturen auf der Otterkringer Straße trinken Schnaps und man kann sie nicht auf einem Tag, also man ist dadurch schon sehr gefordert. Nicht? Also es ist dann nicht so einfach, alle einzuladen. Nicht? Aber wir haben dann einen Prozess gehabt, wo auf einem Tisch eine türkische Händelbraterin war, ein Lokalbesitzer, in dessen Lokal die Ausländerfrage regelmäßig gelöst wird, ein Trafikanten, der sich über alles Mögliche aufregt. Und die haben sich aber für diesen Platz, auf dem sie in der Otterkringer Straße nämlich sind, durchaus eine Lösung gefunden. Also die können schon miteinander reden. Und das waren eigentlich alle überrascht, wie normal die anderen sind.
Kooperation ist das neue Gold. Diesen Spruch hatte sich Mira schon in jungen Jahren ausgedacht. Gerade in großen Städten wurde damals um 2020 dieses Gold geschürft. Elke Raut von Deriv, einem Zeitschriften-, Radio- und Veranstaltungsformat für Stadtforschung, kannte sich da bestens aus.
Also Barcelona ist so eine Vorzeigestadt, aber es gibt auch viele andere. Es gibt so eine Bewegung, die nennt sich Neuer Municipalismus. Und da in dem Wort hört man ja schon die Stadt, wo man versucht, gemeinsam mit der Bevölkerung überhaupt einmal zu definieren, was die Fragestellungen an die Zukunft sind. Die versuchen zum Beispiel auch in unterschiedlichen Expertisefeldern, also von, weiß ich nicht, Gesundheit, Verkehr, Familienpolitik und so weiter, Wohnen, wirklich dazu einzuladen, dass wer immer sich berufen fühlt und Expertise zu diesem Thema besitzt, irgendwie in Arbeitsgruppen sein Wissen auch einbringen kann, ja. Da werden dann Fragen zur Gesundheitspolitik entwickelt mit ganz normalen, nicht mit so Experten und Expertinnen, die als hochbezahlte Beraterinnen irgendwie fungieren. Die gibt es vielleicht auch, ja. Aber gleichzeitig fließen da auch Erfahrungen ein von, weiß ich nicht, jemandem, der im Gesundheitssystem seit 20 Jahren arbeitet und eigentlich ziemlich genau weiß, wo es überall hakt, ja. Und dann wird das weitergereicht und es ist die Aufgabe der politisch Gewählten und Verantwortlichen, eine Möglichkeit zu finden, diese politischen Strategien, die definiert worden sind, umzusetzen innerhalb der Gesetzgebungen, innerhalb dieser Systeme, ja, auf EU-Ebene, was auch immer. Das ist auch in Madrid und in Saragossa, es gibt in den USA mehrere Städte, Jackson, es gibt in Lateinamerika mehrere Städte, also es ist eigentlich ein ganz großes Netzwerk von Radical Cities, wie die sich mittlerweile nennen, ja, die versuchen quasi auch über so eine globale Stadtvernetzung wirklich eine andere Politik zu machen.
Doch wie soll eine solche Demokratisierung der Demokratie überregional, ja gar global funktionieren, fragten sich damals viele, wie etwa der Politikwissenschaftler Ulrich Brandt oder der Industriedesignstudent Simon Platzgummer.
Es hilft immer ein bisschen sozusagen in Extreme zu gehen. Der Weltgipfel und es wird praktisch eine Entscheidung getroffen, die alle Erdenbürger betrifft und Natur, die Biosphäre. Der extremste Fall natürlich, wenn jeder zu Wort kommt und wenn jeder bei diesem Weltgipfel teilnimmt. Das ist jetzt logistisch, also aus meiner Vorstellung heraus, ein bisschen schwierig, weil es einfach ultra komplex ist, sich Strukturen auszudenken, politische, die richtige Balance finden.
Es geht schon darum, dass sich jeder Mensch sein Lebensumfeld mitgestalten kann. Das Lebensumfeld besteht eben nicht nur aus der Wohnung, sondern das besteht unter Umständen aus der ganzen Welt. Das ist eine Utopie, aber in die Richtung muss die Politik Systeme machen und diese Utopie weiterverfolgen.
Es gibt ja eine Debatte um einen neuen Munizipalismus, Stichwort Neapel, Barcelona, jetzt Berlin, vielleicht Bremen und so weiter. Also da wird gesagt, wir haben in vielen Fragen die Möglichkeit auf der lokalen Ebene. Bei bestimmten Fragen muss international agiert werden. Die Finanzmärkte werden nur reguliert werden über internationale Abkommen. Das kann ein Land nicht machen. Eric Swinnerdow, ein Geograf in Großbritannien, hat das mal genannt, the politics of scale, also die Politik der Ebenen, der Skalen. Und man muss genau schauen, wo heute die starken Kräfte, die Neoliberalen, wenn sie nicht in Österreich was durchsetzen können, machen sie es über Brüssel oder gehen auf die WTO-Ebene. Und was wäre eben aus einer sozial-ökologischen Perspektive eine Gegen-Politics of Scale? Genau zu schauen, wo können wir heute in Wien, in Österreich, in der EU oder eben darüber hinaus was tun.
Mira pausiert und radelt Richtung Innenstadt. Sie kommt an einem der vielen Wiener Erdgeschossräume vorbei, die für Versammlungen und Feste gratis zu buchen sind. Hinter halb zugezogenen Vorhängen debattiert heftig, gestikulierend, ein Bürgerrat über die Neubesetzung des Expertenflügels in der Wiener Stadtregierung. Sie erinnert sich, wie schwierig es vor 30 Jahren noch war, für das politische und kulturelle Leben außerhalb von Institutionen die physischen Räume zu finden, ohne sie teuer mieten zu müssen.
Das wäre wirklich eine große Utopie, sich als Stadt bewusst zu werden, dass die Möglichkeit, sich zu versammeln, sich auszutauschen, sich zu treffen, einen echten Diskurs noch im realen Raum überhaupt noch stattfinden lassen zu können, auch damit zusammenhängt, welche räumlichen Ressourcen die Stadt ihren Bewohnern und Bewohnerinnen zur Verfügung stellt. Also wo ist zum Beispiel der Raum, wo die alleinerziehende Mutter, die arbeitet, sich noch an einem politischen Prozess beteiligen kann? Ja? Wo findet es statt? Brauche ich da Kinderbetreuung? Ja, nein. Ja, muss ich da vielleicht als Politiker und Politikerin mich hinbewegen in diesen Raum, statt dass ich einlade und die kommen dann zu mir? Ja? Ist das irgendein Bezirksversammlungsraum oder ist es vielleicht tatsächlich irgendein Raum, den es gibt in einer Wohnhausanlage, wo ich mich treffe?
Eine Demokratie wie heute, 2050, auf einem so breiten Sockel der Bürgerbeteiligung, wäre vor 30 Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Schon allein deshalb, weil 2020 die meisten Leute dafür nicht nur keine geeigneten Räume, sondern nicht einmal annähernd Zeit hatten. Zeit, blinkt es in großen, karminrot leuchtenden Lettern im 4D-Zukunftssimulator. Mira beamt die Stimme der Nachhaltigkeitsforscherin Ursula Hübner in die vierte Dimension.
Wenn ich mir überleg, wann wir das letzte Mal in Österreich der Gesellschaft Zeit unter Anführungszeichen zurückgegeben haben. Und Zeit haben wir dann zurückgegeben, wenn wir Produktivitätsfortschritte haben. Also dasselbe zu produzieren mit weniger Aufwand, heißt ja, dass wir weniger arbeiten müssten. Das war Anfang der 70er Jahre, wie es von der 42-Wochenstunde, glaube ich, auf 40-Wochenstunden zurückgegangen ist. Oder die 6-Tage-Woche auf 5-Tage-Woche. Und wir haben seit dieser Zeit einen Produktivitätsfortschritt, der, glaube ich, zweistellig ist, also eine Menge Effizienzgewinne. Wo sind diese Gewinne hingegangen? Wieso gibt man diese Effizienzfortschritte nicht der Gesellschaft in Form von Zeit zurück?
Heute, 2050, ist mit 20 Wochenstunden das Soll erfüllt. Unser Zeitluxusleben erlaubt uns übrigens auch, langsamer zu reisen, gemäß der Vision des Architekten Bernd Fly. Auch und gerade wenn wir weit reisen, privat oder beruflich. Denn geflogen wird vergleichsweise selten, schon wegen der hohen Kosten.
Trotzdem wird die Sehnsucht nach der Ferne ja nicht enden. Wir sind ja auch schon so entwickelt, dass wir den Horizont in den Augen tragen, oder? Das heißt, die Weite ist in uns. Und wenn ich die Mobilität so verlangsame, dass ich, während ich mobil bin, auch lebe und nicht mehr von A nach, sozusagen, ich bin einfach unterwegs, aber ich bin auch im Aufenthaltsmodus, wo wir immer in Bewegung sind, also dass ein neuer Nomadismus entsteht, das ist auch ein schöner Gedanke. Eine nachhaltige Langsamkeit des Fortschritts.
Die dritte Piste und der Lobautunnel wurden übrigens ab den 2040ern mangels Auslastung stillgelegt. Im Reparaturprozess nach den großen Zusammenbrüchen erleben wir heute, 2050, einen der seltenen historischen Momente, wo sich ein paar politische Hoffnungen einlösen. Nicht länger beherrschen Konzernmonopole unser Leben im digitalen Raum. Durch das bedingungslose Grundeinkommen haben Menschen mehr Freiheit zu tun, was sie jeweils am besten können und was sie am meisten befriedigt. Und die Rangordnung der Berufe im Hinblick auf Prestige, die hat sich gegenüber den 2020ern gründlich verschoben, wie schon damals der Gründer der Karriereplattform WatcherDoo und EU-Jugendbotschafter Ali Maloji voraussah.
Also du hast auf einem Wirtschaftsmagazin den Mann des Jahres, der meistens irgendein Konzernmanager ist, aber du hast nicht einen Lehrer oder eine Lehrerin oder eine Pflegekraft, der gerade, weiß nicht, sich in dem Jahr um 100 Menschen gekümmert hat. Das heißt, was wir wieder auch erleben werden, ist eine Verschiebung der Präferenzen. Du wirst irgendwann eine Welt haben, in der die Leute sagen, was, du bist Lehrer geworden, wow, wie hast du das geschafft, geil.
Trotzdem, die Bildungspolitik, die wird wohl nie ganz aufhören, ein ideologisches Kampffeld zu sein.
Was muss man einem Kind mitgeben? Was muss man in der Schule integrieren, damit das Selbstbewusstsein gestärkt wird? Welche psychologische Skills mitgeben, damit ein Kind die Flügel ausbreiten kann und einfach wegfliegt und im Grunde kennenlernt, was es ist, frei zu sein, gut zu sein, geschätzt zu werden. Das sind alles Dinge, die der Mensch braucht.
Nach Ivana Martinovic würde sich noch ein Gerhard Ruiz-Gesprächspartikel als Schlagobers auf der utopischen Torte anbieten, fällt Mira ein.
Eine der großen Künste ist ja sozusagen, souverän zu bleiben über ein Leben. Ne? Und das ist eigentlich auch eine Auseinandersetzung, die man mit sich ganz lange, und eine sehr unbequeme im Übrigen auch, die man mit sich sehr lange führen muss. Aber das bildet auch den Charakter. Das macht den Menschen übrigens auch schön, ja, und interessant und attraktiv. Und die Systeme haben halt die Eigenschaften, das halt alles aufzuweichen und letztlich halt die Menschen in einer Art zu sozialisieren, die im schlimmsten Fall heißt, sie sind verbogen. Ne? Also dieses andere, das wäre eine Arbeit, aber das beginnt dann schon sehr früh. Das beginnt in den Familien, in den Schulen. Ja? Dieses Arbeiten an der Souveränität, dass eigentlich ich entscheide über mein Leben. Ne?
Doch halt, gerade bekommt Mira ein wenig Panik. Denn als unhintergehbar erweist sich die Tatsache, dass nicht alle Themen sich in eine Utopie hineinstopfen lassen. Viele Fragen bleiben offen. Sollen wir auch 2051 fortfahren, die Unsterblichkeit zu beforschen? Und sollen wir auch 2051 Steuermittel in die Planung des ersten Wiener heurigen Lokals am Mars stecken?